der Jagd. Herzlich willkommen zum Juli-Podcast von Hand on Demand. Es ist schon wieder ein Monat vergangen, aber wir sind immer noch da. Und zunächst einmal, Ruven, möchte ich dich auch wieder hier begrüßen.
Vielen lieben Dank, Tim. Es ist schön, dass du da bist.
Aber, Ruven, wir sind heute nicht alleine. Wir haben sozusagen für unsere Zuhörer das Unmögliche möglich gemacht. Wir haben ihn heute wirklich im Podcast. Man kennt ihn aus hunderten Filmen, man konnte seine Künste schon x-mal beobachten. Es ist einfach unglaublich, wie er es immer hinbekommt, dass sie springen. Und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, worum es geht. Es geht um die Blattzeit. Und wir haben die Koryphäe des Blattens heute hier in dem Podcast. Ich freue mich unglaublich, dass er dabei ist. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, mein Bruder Jens. Hallo.
Hallo Tim und Ruven, endlich darf ich nach vielen Jahren auch mal dabei sein, ist mir eine Ehre.
Also ich finde, du hast jetzt auch überhaupt gar nicht übertrieben, also untertrieben hast du sogar noch.
Eigentlich schon, oder? Also ich persönlich kenne kaum jemanden, der so viele Böcke schon angeblattet hat wie Jens.
Ja, und da muss ich dir wirklich recht geben, Jens ist ein ausgezeichneter Blattjagdjäger und ich bin sehr gespannt, welche Geheimnisse er für uns heute dabei hat, wie man den Rehbock überlisten kann.
Vielleicht werde ich euch welche verraten.
Vielleicht. Ich war ja schon oft mit ihm unterwegs, also er hält sich da immer sehr bedeckt. Ich frage dann manchmal so, Jens, wie hast du das jetzt gerade gemacht? Und der so, ja, musst du halt so. Also Anweisungen kann er schon gut geben. Also er sagt einem eigentlich nichts. Deswegen hoffe ich, dass sich das heute ein bisschen ändert, denn die Blattzeit steht an. Also ich habe schon auf den Wildkameras schon gesehen, also die Böcke sind jetzt schon den Ricken hinterher. Sie fangen schon mal so ein bisschen an zu gucken. Jetzt gerade zu dieser Zeit, bevor die Blattzeit ja so die Rehbrunft so richtig losgeht, kann es ja manchmal sogar auch schon ganz gut funktionieren mit dem Blatten, oder Jens?
Ja, man kann es definitiv jetzt auch schon probieren, wobei ich davon kein Fan bin. Also ich warte lieber, bis der Zeitpunkt genau der richtige ist, um den 1. August rum, plus minus ein paar Tage. Da hat man schon mehr Erfolg.
Also du meinst, dass man halt nicht nur den Jährling anblattet, ne?
Ja, man kann auch jetzt schon einen alten Bock anblatten, aber ich bin der Meinung, dass man sich damit eher mehr versaut.
Ja, und warum? Weil es einfach schwieriger ist oder woran liegt das?
Ja, die Böcke verstehen das irgendwie, dass jetzt noch nicht so die richtige Zeit ist, weil die Ricken fiepen jetzt noch nicht. Es ist eher so, dass der Bock jetzt sucht und schon mal ausprobiert und jetzt zur Zeit ist es eher unrealistisch, dass eine Ricke da schon irgendwie ein Pierlaut von sich gibt und brunftig wäre.
Das wissen ja viele gar nicht. Also die Rehbrunft, die gibt es tatsächlich und es ist nicht das gleiche wie die Blattzeit.
Ja, das ist nervig. Das verwechseln so oft die Leute. Also Brunft und Blattzeit ist was ganz anderes. Rehbrunft ist, wo wirklich die Rehe brunftig sind, wie zum Beispiel Ende September in der Eifel die Hirsche. Und die Blattzeit ist dann, wenn du die Böcke richtig schön anblatten kannst.
Ja, ich würde sagen, momentan ist es eher so, wenn man jetzt blattet, dass mal so ein Bock so mal gucken kommt, also so ein bisschen neugierig ist, aber jetzt eben noch nicht so aggressiv gesprungen kommt. Ne? Der guckt dann mal. Also wenn man jetzt irgendwo im Wald sitzt beispielsweise, kann man mal ein paar Töne machen, um den Bock so ein bisschen neugierig zu machen, dass er vielleicht mal so in die Richtung wandert, würde ich sagen.
Ja, das kann auf jeden Fall funktionieren, aber ich würde immer warten bis Ende Juli.
Ja, wir alle kennen ja aus den Vorträgen von den Messen die Technik der Hunter Brothers, vor allem die Technik von Gerold, der ja mit dem Mund blattet und das auch lang und weit erklärt. Aber du, Jens, du bist der Freund des klassischen Blattjagdinstruments. Wie nennt man das nochmal?
Dem Rehblatter.
Genau, andersrum gefragt. Welchen Blatter nutzt du denn?
Ich benutze eigentlich nur den Rottumtaler Rehblatter. Jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren und der hat mich noch nie in den Stich gelassen.
Kam immer irgendwas irgendwann.
Mehr oder weniger, ja.
Ich muss aber auch sagen, das ist auch mein liebster Blatter tatsächlich, weil jedes Instrument hat ja so seine Eigenheiten und mit jedem Instrument wird man auch den Bock zum Springen kriegen. Aber ich finde, der Rottumtaler ist so der hat so diesen weichesten, natürlichsten Klang.
Ja, genau. Ich kann dir auch sagen, wieso du den gerne benutzt, weil du jagst ja ähnlich wie wir schon viel im Wald und den kann man halt auch relativ leise schön spielen und das geht mit vielen anderen Blattern eben nicht.
Ja, die meisten Blätter sind, oder viele sind zumindest darauf ausgelegt, extrem laut zu sein. Zum Beispiel der vom Christopher Clausen, der ist ja unsäglich laut, ne? Aber den brauchst du eben auch, wenn du in den nordischen Ländern unterwegs bist, weil die Flächen halt sehr groß sind, der Bestand an Rehen relativ gering und du musst sie halt von sehr, sehr weit herholen, ne? Und das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn man teilweise in Ungarn, in Polen oder überall, wo einfach die Flächen sehr, sehr groß sind, jagt. Da kann man wirklich auch einen Blatter brauchen, der sehr, sehr laut ist. Jens und ich wechseln uns ja sehr oft auch ab mit den Blatten, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Also wenn wir jetzt auf einer großen Fläche sind, dann hole ich meinen Lokschmiedeblatter gerne mal raus, weil der nochmal ein paar Dezibel lauter ist als der Rottumtaler. Und das funktioniert dann auch. Also ich glaube, es ist keine schlechte Idee, wenn man ja insbesondere im Ausland jagt, wo man jetzt nicht so ganz genau weiß, wie sieht das Terrain aus, in dem man jagen wird, dass man da auch ein paar mehr Blatter mitnimmt, damit man da so ein bisschen die Wahl hat.
Und das hat tatsächlich geklappt, dass du einen Bock angeblattet hast?
Ja, also die ersten Jahre, muss ich sagen, hat eigentlich ausschließlich Jens geblattet. So richtig gut reingekommen bin ich erst vor 3 oder 4 Jahren, als ich mit Frank in Polen war. Weil,
genau, da warst du mal alleine mit Frank unterwegs. Ja.
Genau, weil Jens da nicht mit dabei war und dann musste ich halt performen. Ne? Und ich wusste vorher auch noch nicht, ob Frank blatten kann. Du steckst ja nicht drin, ne? Ja, mit Frank war ich dann an der ersten Stelle und dann fing Frank an. Ich war anderes gewohnt, sagen wir mal so. Und ab der zweiten Stelle habe ich Frank dann verboten zu blatten. Also das ging wirklich nicht. Und dann habe ich halt angefangen. Und bei Blatten muss man ja sagen, Übung macht den Meister. Ne? Also wenn man es viel macht, hat man es irgendwann auch raus. Und tatsächlich kamen bei mir dann die Böcke auf einmal gesprungen. Und ich war selber total verwundert, aber auch total stolz, weil ich es endlich mal so hinbekommen habe, dass wirklich an nahezu jeder Stelle ein Bock gesprungen ist. Und das ist dann wirklich schon ein schönes Gefühl, wenn man es selber hinbekommt.
Ja, ey, es ist ein richtig cooles Erfolgserlebnis, wenn du ein Tier aktiv dazu bewegen kannst, zu dir zu kommen, ne?
Ja, du überlistest es halt, ne? Das ist das Spannende.
Ja, man hat dann so das Gefühl, man spricht auf einmal die Sprache der Tiere. Und ich finde, dieses Gefühl wird auch nicht weniger interessant oder intensiv. Also jedes Mal, wenn so ein Bock springt, freut man sich einfach.
Ja, ja, vor allem, weil der Bock dann ja auch meistens auch, wenn man es drauf anlegt, richtig nahe kommt, ne?
Tim, du sprachst eben von viel trainieren, also Übung macht den Meister. Da kann ich nur jedem empfehlen, wie es zum Beispiel Ruben mit dem Jagdhorn macht, einfach im Auto den Blatter mitnehmen und jetzt im Juli viel üben und dann klappt das auch besser Anfang August mit dem Blatten.
Ja, ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig. Man darf halt nicht der Meinung sein, nur weil man sich jetzt einen Blatter gekauft hat, dass man da per se einfach reinpustet, wie ins Jagdhorn, dass dann halt sofort der richtige Ton rauskommt. Und im Zweifel ist es auch so, dass so ein Blatter nicht nur einen Ton kann, sondern ja auch mehrere verschiedene Varianten. Und dann musst du natürlich dann auf der Jagd bereit sein, genau den Ton zu spielen, den du halt spielen willst. Und wenn dann halt was völlig Schiefes rauskommt, also ich sag mal, man kann nicht so viel kaputt machen, aber der clevere Bock, den man auch schon mal angeblattet hat und auch vielleicht verprellt hat, der merkt das schon.
Ja, da muss der erste Ton sitzen, wenn der ansonsten 30, 40 Meter neben dir in der Deckung hockt und du verkackst den ersten Ton, dann bei einem alten, erfahrenen Bock kann sein, dass der dann nicht mehr kommt.
Wie würdest du denn überhaupt anfangen? Wie ist deine Strategie, wenn du Anfang August rausgehst? Wo gehst du überhaupt hin zum Blatten? Einfach wahllos überall oder wie machst du das?
Nee, man muss sich da schon die Stellen raussuchen. Das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, weil man darf nicht zu nah an der Deckung sein, man darf nicht zu weit weg sein. Wichtig ist auch, dass man eher in dunkleren Bereichen blattet, also wenn man jetzt im Wald unterwegs ist. Das ist also, der Standort ist extremst wichtig.
Und den suchst du dir übers Jahr hinaus schon ja aus oder kennst du den? Oder klar, du kennst ihn natürlich, weil du ja dein Revier kennst, aber wie würdest du da überhaupt vorgehen, wenn du das auswählst?
Ich kenne ja mein Revier und weiß, wo Stellen sind. Und natürlich, wenn man irgendwo Böcke bestätigt hat, kann man es da in der Nähe auf jeden Fall versuchen, auch wenn es vielleicht jetzt vom Standort nicht optimal ist, aber man kann es trotzdem dort versuchen. Ja, man muss halt Stellen suchen, wo sich das Rehwild gerne aufhält, wo es schön dunkel ist, wo ein bisschen Deckung ist. Und da hat man normalerweise die meisten Erfolge.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, du hast manchmal so Stellen, wo du im Laufe des Jagdjahres vorbeikommst und denkst dir so, oh hier, das ist eigentlich ein richtig guter Blattstand. Mhm. Und dann probierst du das auch tatsächlich mal. Und während du da halt stehst und blattest, erwartest du den Bock ja irgendwie so aus einer gewissen Richtung meistens. Irgendwie kommt es dann halt häufig auch einfach so, dass der Bock aus der völlig entgegengesetzten Richtung kommt. Und dann, ja, also es kann eben auch viel passieren, was so unvorhergesehen ist.
Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja nicht, wo er gerade ist. Ein Bock hat ja sein Revier und dreht seine Runden. Und du weißt ja nicht, um wie viel Uhr er an welchem Punkt seines Revieres ist. Deswegen kann er natürlich auch von hinten und von vorne kommen oder von rechts oder von links, weil ja, am besten blattest du ja mitten im Revier, um ihn so viel wie möglich zu provozieren, dass er auf jeden Fall gesprungen kommt.
Und wie würdest du dann beim Blatten an sich vorgehen? Also es gibt ja auch so Philosophien, richtig Vollgas geben oder halt ganz sanft anfangen mit verschiedenen Strophen und weiß ich nicht alles.
Also ich habe damals, weiß ich noch, vor 10 Jahren, als ich mit dem Blatten angefangen habe, habe ich das wirklich nach dieser klassischen Strategie gemacht. Erst ganz ruhig, nur Rickenfieb, paar Mal dann irgendwann Pierlaut, dann Angstgeschrei und dann ganz zum Schluss den Kitzfieb. Das mache ich heute kaum noch, weil ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe nicht genug Geduld, das jedes Mal zu machen, weil da musst du schon eine halbe Stunde bis Stunde investieren. Ich mache das eher davon so ein bisschen abhängig, wie ich das Gefühl habe, wie gerade die Blattzeit dran ist. Also kann man jetzt schon mit Vollgas starten oder eher ruhiger? Und wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, die Blattzeit ist richtig gut dran, also die Böcke haben richtig, richtig Lust zu springen, dann fange ich meistens direkt mit Pierlaut, mach dir nur ein, zwei Serien und dann mache ich schon Pierangstgeschrei. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass es noch eher so ruhig ist, dann mache ich auch erstmal ganz normal nur Krickenfieb, paar Mal und dann irgendwann erst Pierlaut. So, das ist meistens meine Strategie.
Es kommt eben auch krass darauf an, was ich jetzt gerade mache, ne? Also wenn ich jetzt weiß, okay, da in der Ecke ist jetzt ein alter Bock. Ich nehme mir jetzt wirklich Zeit dafür, den ja zu bekommen irgendwie. So, da kann man wirklich dann mal die halbe Stunde, Stunde investieren und mit der klassischen Variante anfangen. Das geht, um sicher zu gehen sozusagen. Wenn du jetzt aber irgendwo unterwegs bist und hast jetzt gar keine Ahnung, ist da überhaupt was oder du bist irgendwie auf einer Jagdreise im Ausland, ja, und willst einfach möglichst viele Stellen und möglichst viel Fläche abgehen, da kannst du dich einfach irgendwo hinstellen und suchst dir einen guten Platz eben, wo du einigermaßen Deckung hast. Wenn nicht, ist aber tatsächlich auch nicht so schlimm. Wind ist relativ wichtig noch, also da muss man in jedem Fall drauf achten und dann kannst du da wirklich direkt loslegen und ja, entweder kommt da ein Bock oder es kommt halt keiner. Ja. Aber aus unserer Erfahrung heraus würde ich fast sagen, also wenn da irgendwo ein Bock ist, dann kommt der nach, ja, 5 bis maximal 10 Minuten ist er da. Und wenn bis dahin dann nichts passiert ist, dann hast du entweder gerade einen schlechten Zeitpunkt erwischt für die Stelle oder ja, oder es ist einfach kein Bock da.
Also ich fange auf jeden Fall fast immer erstmal leise an, so 5, 6, 7 Töne, warte dann 2, 3 Minuten und dann mache ich lauter, um den Bock nicht, der eventuell 30 Meter vor dir zwischen 2 Fichten hockt, zu verscheuchen.
Ja, und Tim, du hast gerade was Interessantes gesagt, der richtige Zeitpunkt sozusagen. Ich glaube, ihr kennt das alle, man sitzt irgendwie auf einem Stand und blattet und es passiert nichts und dann gehst du weiter auf den nächsten Stand und du weißt, das ist hier eine super Ecke, hier ist ein Bock, auch den kennst du und du blattest und es passiert nichts. So, es ist aber trotzdem, ich sag mal, der 5. oder 6. August, wie ist das zu erklären, dass du dann an so einem Tag, der eigentlich mitten in der guten Blattzeit liegst, von Stand zu Stand pilgerst, aber es passiert einfach nichts?
Das ist das Rätsel, was wir alle gerne wüssten, woran es genau liegt. Ich vermute, dass der Bock dann gerade am Rand seines Territoriums vielleicht ist und da mit einem Schmalreh beschäftigt ist und deswegen nicht kommt. Aber ich weiß es auch nicht. Also manchmal gehe ich raus am 5. August, da geht gar nichts. Und dann mache ich am nächsten Tag genau dieselbe Strecke und an jeder Stelle kommt ein Bock. Oder sogar 2. Also es ist total unrealistisch.
Ich glaube, es gibt auch Tage wie in der Hirschbrunft, wo die Blattzeit einfach so einen sehr starken Tag hat. Also man kennt das ja in der Hochbrunft. So, dann bebt der ganze Wald irgendwie einen Tag und einen Tag vorher und einen Tag nachher ist halt eher ruhig. Und ich glaube, so ist das bei den Böcken auch. Wenn die so, wenn es einen so einen Tag gibt, der so richtig intensiv ist, dann haben die danach auch mal einen Tag, wo sie sich ein bisschen ausruhen. Ne? Das ist ja auch hochgradig anstrengend für die. Und wenn man so einen Tag eben erwischt, dann wird schon auch mal irgendwie ein Bock kommen, aber eben nicht jeder. Und wenn du gerade diesen intensiven Tag erwischst, dann springt halt wirklich jeder Bock.
Ja, und da kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn man so einen Tag hat, also man war schon an 3, 4 oder 5 Stellen und an jeder Stelle ist ein Bock gesprungen, blattet den ganzen Tag weiter, geht an jede Stelle im Revier, weil das ist dann der Tag, wo sie springen. Und da kann man dann richtig gut Strecke machen.
Ja, und dann muss man das auch ausnutzen, wie du gerade sagst. Genau. Dann halt nicht sagen, jetzt habe ich hier auf der einen Stelle einen Bock geschossen, jetzt ist gut. Je nachdem, was du für einen Abschuss hast, sollte man es wirklich ausnutzen. Also dann alles reinhauen, was geht, weil es kann eben sein, dass danach 3, 4, 5 Tage kommen, wo halt einfach dann auch wieder Ruhe ist. Und da würde ich auch die steile These aufstellen, dass wie du blattest, eigentlich, ja, nicht egal ist, aber fast egal, sondern ja, dass dieser richtige Zeitpunkt, dieser Tag, über den wir gerade gesprochen haben, dass der ja eigentlich das ganz Zentrale ist, den irgendwie zu kriegen, dann an so einem Tag, wenn wirklich alles springt, dann kannst du auch schon fast mit einer sagt man immer, mit einem quietschenden Fahrrad durch den Wald fahren und der Bock kommt gefühlt die hinterhergelaufen.
Also ich kann dir sagen, wenn du einen Tag findest, also du musst eigentlich ab dem 5. August, so ist es bei uns, jeden Tag Blatten gehen. Und wenn du 3 oder 4 Tage am Stück Blatten gehst, ein Tag davon ist garantiert so ein Tag, wo richtig die Post abgeht. Ja. Und dann musst du Strecke machen.
Und deswegen darf man sich auch nicht davon entmutigen lassen, wenn man rausgeht und blattet und man denkt sich so, ja, eigentlich, ich bin schon der Meinung, es hört sich ganz gut an, aber es springt halt nichts, dann ist man auch schnell entmutigt, gerade so als unerfahrener Jäger und denkt so, ah, es klappt ja einfach nicht und diese Blattjagd, das ist doch nichts für mich. Aber das ist halt normal, das ist nicht, also klar, wir zeigen das ja häufig in unseren Blattjagdfilmen, wie es eben zur Sache geht, aber es ist häufig so, dass du an vielen Ständen auch bist, wo einfach gar nichts passiert.
Ja, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, also wenn du losgehst und bist dann an 3, 4, 5 Stellen gewesen und sagen wir mal, du weißt schon, dass du einigermaßen gut blatten kannst, ne? Und bei diesen 3, 4, 5 Stellen kommt einfach gar nichts und man ist jetzt beispielsweise morgens unterwegs, dann ja, kann man es dann auch mal sein lassen, ne? Also als lieber dann mal sein lassen, als dann den ganzen Tag da Unruhe machen und es funktioniert einfach nichts, dann lieber mal den Tag gut sein lassen und am nächsten Tag nochmal probieren, weil die lernen schon die Böcke. Also die werden dann auch schon vorsichtiger, besonders die alten Böcke. Beim ersten Mal kannst du sie noch richtig gut anblatten, aber wenn du dann nicht kriegst und dann nochmal hingehst, dann wird es schon schwieriger.
Also ich glaube sogar, oder ich würde behaupten aus meiner Erfahrung, du kannst den Bock nicht unbedingt fair blatten. Also wenn du jetzt einfach blattest und er läuft da irgendwo rum und du kriegst ihn aber nicht, ist erstmal nicht so schlimm. Was aber schlimm ist, wenn du ihn halt wirklich lockst und er kommt nah und er sieht dich und verknüpft das. Das ist meiner Erfahrung nach viel schlimmer, als wenn du halt einfach durch den Wald läufst, du blattest und es passiert nichts.
Definitiv.
Das ist erstmal keine Störung, finde ich jetzt zumindest.
Was ziehst du denn an zum Blattenrufen, wenn du rausgehst?
Was ich anziehe zum Blatten, wenn ich rausgehe? Ja. Boah. Philosophie, ne? Ob irgendwas Besonderes gibt's eigentlich gar nicht. Also du kannst auch theoretisch von der Arbeit kommen, ziehst dir halt noch deine Stiefel an und bist halt sonst normal im Straßenpulli, sag ich mal, gekleidet, kannst du auch blatten. Also
ich glaube auch, dass das Outfit, also viele betreiben da ja eine Riesenwissenschaft und sind von oben bis unten in irgendwelchen Camo-Sachen angezogen. Klar, es schadet nicht, definitiv.
Genau,
vielleicht bringt es einem hier und da in der Situation auch mal einen kleinen Vorteil. Aber wenn ich dran denke, bei unseren ganzen Auslandsreisen, wir stehen da mitten auf dem Feld mit 3 Mann, fangen an zu blatten und die Böcke laufen um einen rum und die interessiert das gerade irgendwie überhaupt nicht, was du jetzt da gerade in dem Moment sein könntest. Also ich glaube, da ist der Wind viel entscheidender als jetzt das Outfit.
Ja, und ganz echt, das beste Camo, das nützt dir nichts, wenn du halt einfach, wie du gerade sagst, mitten auf dem Feld stehst, dann wirst du einfach als Silhouette wahrgenommen. Aber wenn du halt mal, weiß nicht, an einem Baum oder so stehst, dann ist es auch fast egal, was du anhast, finde ich. Also generell bei allen Jagdarten, das ist meistens mehr so fürs eigene Gefühl, wenn man sich dann noch ein bisschen verschleiert. Ja.
Was meiner Meinung nach aber sehr wichtig ist, ist, dass man an dem Platz, wo man steht, sehr viel Bewegungsfreiheit hat. Also, dass man jetzt nicht sich da irgendwie zwischen 2 Bäume irgendwie quetscht, sodass man dann nicht mehr links rumkommt oder rechts rumkommt, weil, wie eben gesagt, der Bock kann überall herkommen und man muss sich bewegen können und das möglichst geräuschlos, weil es kann auch mal sein, dass der Bock auf einmal richtig angespurtet kommt und dann mal so 10 Meter neben einem steht und wenn man dann eben nicht relativ schnell in der Lage ist, sich zu drehen, dann hat man eben ein Problem, ne? Dann kommt man nicht rum. Und wenn der Bock meistens einmal abspringt, dann ist er dann auch eben meistens weg.
Ne? Ja, ja. Jetzt würde mich aber auch mal interessieren, die Töne an sich. Also viele von den Zuhörern, die kennen das, die wissen, wie das geht, aber wie blattet man und auch vor allem, wie macht man das technisch mit dem Mund? Gerade so für diese Typblatter vom Rottumtaler, Klausen, wie sie alle heißen, Lokschmiede. Du hast ja dann diese Membran, sag ich mal. Und wie positionierst du für welchen Ton deinen Mund, damit der entsprechend richtige Ton rauskommt?
Also grundsätzlich kann man sagen, umso fester man seine Lippen gegen den Blatter drückt, umso höher wird der Ton und umso lockerer man die Lippen gegen den Blatter drückt, umso tiefer wird der Ton.
Ja, und benutzt man auch seine Zähne, beißt man da drauf? Wie macht man das?
Ja, manche kauen bestimmt da drauf zum Spaß manchmal ein bisschen rum. Aber zum Blatten bringt das nicht viel. Also beim Kitzpiep zum Beispiel drückt man ganz fest die Lippen da drauf und beim Pialaut halt ein bisschen weniger. Und ja, das ist halt einfach Übung, ne? Also was wirklich hilft, ist, sich da Videos anzugucken oder ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Tonspuren, die man sich anhören kann und dann versucht man das nachzuspielen.
Ja, also es ist also die Festigkeit, wie man die Lippen draufdrückt. Der Ton wird umso höher, umso weiter vorne du die Lippen zusammenpresst und umso fester, dann wird er hell. Und wenn du quasi den Blatter weiter in den Mund reinschiebst und dann weicher die Lippen zusammenpresst, dann wird der Ton eher dumpf. also flacher. Also hinten lose ist ein flacher Ton und vorne fest ist der höchste Ton.
Jens, willst du mal hier uns zum Besten geben, so wie du anfängst auf dem Blattstand?
Ich versuch's mal. Ich bin tatsächlich jetzt auch gar nicht so in Übung und mein Blatter hat schon so ein paar Tage hinter sich.
Das sind immer die Ausreden vorher.
Ja, man muss sich ja irgendwie absichern. Also ich mache jetzt einfach mal den ganz normalen Rickenfieb.
Oh, guck mal, da steht schon Bock im Garten bei mir. Da ist er schon. Funktioniert, Jens.
Ja, funktioniert tatsächlich.
Ja, und diesen Ton, den hörst du auch tatsächlich mitunter das ganze Jahr. Und wenn man viel draußen war, dann beobachtet man das, wie die Rehe damit einfach auch Kontakt halten. Aber das kann ausreichen in der Blattzeit für den Bock zu sagen, ey yo, da geht's ab.
Ja, also wenn, wo wir eben drüber gesprochen haben, wenn die beste Blattzeit ist, dann kommt darauf in der Regel schon der Bock.
Ja, und zwar wie die Rakete.
Ja, Vollgas, vor allem die Alten.
Und dann kommt er nah und dann musst du, wie gesagt, bereit sein, was Tim sagte.
Du musst den Bock schießen, wenn er bereit steht, rufen.
Ja, ganz genau.
Also es ist auf jeden Fall vorteilhaft, in der Blattzeit nicht so wie bei uns im Revier zu sein, wo man nicht viel ansprechen muss. Weil vor allem als Jungjäger ist das natürlich extrem schwierig, nach ein paar Sekunden beurteilen zu können, ist der jung, ist der alt, ist das ein Sechser, ist das ein Spießer. Also das macht es schon deutlich einfacher, wenn man da ein bisschen Freiheiten hat und so wie du rufen auch öfters mal im Forst jagt.
Falls da noch ein Bock irgendwo ist.
Ja.
Ein, zwei vielleicht noch. Aber das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung noch zum Besten geben. Je geringer die Rehwilddichte ist, desto schwieriger ist es auch tatsächlich, ja, den Bock anzublatten. Das ist einfach so.
Ja, weil halt die Reviere von jedem Bock viel, viel größer sind, umso weniger Rehwild du im Revier hast.
So, und jetzt ist der Bock doch nicht gekommen. Was machen wir dann, Jens?
Dann machen wir ganz einfach den Pierlaut. Man lässt quasi den Kinn während des Rickenfiebs quasi nach unten fallen und dann kommt zum Schluss nochmal so eine Erhöhung, nenne ich das mal. Ich mach's mal vor. Ja, so ungefähr hört sich das dann an.
Böcke lieben diesen Sound.
Ja.
Wann macht die Ricke dieses Geräusch?
Wenn die wirklich richtig prumpftig ist, also wenn die richtig Bock hat nach dem Motto, so, mein Kerl, jetzt komm, ich will.
Ja, das hört man vor allem, wenn der Bock die Ricke auch gerade treibt, ne? Wenn die ihre Kreise ziehen und also wenn er sie jetzt nicht gerade völlig bedrängt, dann ist sie einfach genau so am Pian.
Pia.
Also Jens, ich finde, du bist schon ganz gut in Übung. Also ich habe da jetzt nichts dran auszusetzen gehabt.
Könnte man so mitnehmen, Jens.
Ja, sehr gut.
Ja, dann kommt jetzt der Sprengfieb, oder?
So, da waren jetzt auch ein paar schiefe Töne dabei, aber grundsätzlich würde das auf jeden Fall reichen, um den Bock anzublatten, denke ich.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch einen Kranich vernommen.
Ja, einmal kurz war ein Kranich da, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Also ich kenne das bei vielen jüngeren Jägern oder weniger erfahrenen Jägern, wenn da mal ein schiefer Ton zwischen ist, dann sind die von sich selbst so erschrocken und denken so, huch, Mist, jetzt habe ich ja vermasselt und hören auch auf zu blatten dann, aber das ist egal, wenn da ein schiefer zwischen ist, einfach weiter.
Einfach weitermachen.
Aber jetzt zum Beispiel beim Kitzfieb habe ich die letzten Jahre auch öfter mal, ja, ich sag jetzt mal eher ungewöhnliche Sachen beobachtet. Also beim Kitzfieb geht es ja eigentlich darum, die Ricke ranzuholen, weil der Bock von alleine nicht springt. Das ist ja die Idee dahinter. Mhm. Ich bin eigentlich kein Freund davon, den Kitzfieb zu machen, weil das ist natürlich für die Ricken jetzt erstmal nicht so schönes Gefühl. Ne? Also das versetzt die ja dann eher mal in Panik, dass die sagt, okay, was ist jetzt mit meinem Kitz los? Ich muss da jetzt irgendwie hin. Also dessen muss man sich schon bewusst sein, dass es für die Ricke jetzt nicht so ein schöner Ton ist zu hören. Deswegen sollte man damit sparsam umgehen. Aber ich glaube, vorletztes Jahr oder vor 3 Jahren war es, da war ich auf Blattjagd in Polen. Und ja, wir haben alle möglichen Töne gemacht, kein Bock ist gesprungen. Dann habe ich irgendwann aus Verzweiflung angefangen, dann den Kitzfieb zu machen. Und dann sind nicht die Ricken gekommen, sondern es sind tatsächlich nur Böcke gekommen auf den Kitzfieb. Also an gewissen Tagen im Jahr scheint das auch irgendwie so zu sein, dass die Böcke da sehr interessiert dran sind und nicht nur unbedingt den Ricken dahin folgen. Also wenn auf nichts anderes irgendwas geht, war oft schon der Kitzfieb die Lösung, dass dann doch was gekommen ist.
Ja, manchmal steckt man nicht drin, ne? Und ich meine, klar, dass dieser Sprengfieb, den gerade Jens gemacht hat, da weiß eigentlich jeder Bock Bescheid, dass gerade in seinem Einstand ein anderer Bock die Ricke treibt. Aber warum dann plötzlich der Kitzfieb dafür sorgt, ich weiß nicht, ob es auch...
Ich kann es mir auch nicht erklären. Vielleicht sind das so Tage, an denen die Böcke wissen, ja, eine Ricke fiebt heute nicht, weil irgendwie die Sonne falsch steht oder der Luftdruck nicht stimmt, keine Ahnung. Und sie finden die Ricke nur dadurch, dass das Kitz fiebt, keine Ahnung.
Beim Kitzfieb nochmal zum Thema, diese Ricke unter Stress zu setzen. Beim Kitzfieb kann man ja auch Abstufung machen. Du kannst ja auch einfach nur diesen Kitz kontaktlaut machen, was ja erstmal nicht so schlimm ist, sag ich mal, weil eben diese Kitze auch die Ricke ganz normal im Alltag anfiepen. Und du kannst natürlich auch ein Kitz-Angstgeschrei machen, klar. Und das ist erstmal sofort Adrenalin für die Ricke. Das ist nicht schön.
Ja, Jens, dann hören wir mal rein, oder?
Okay, ich versuch's.
Oh, der war schön.
So, das war jetzt eigentlich dieses ganz normale Kids-Fieb. Was die Ricke jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, stresst, aber sie kommt halt Richtung Kids. Und wenn Bock dann in der Nähe ist, dann kommt er normalerweise. Oder wenn Bock bei der Ricke steht, kommt er normalerweise hinterher.
Und das Angstgeschrei, kannst du uns das auch noch zum Besten geben?
Ja, das hört sich zwar nicht schön an, aber ich mach's mal.
Oh, ich hasse es.
Also jeder, vor allem die Leute, die viel Kids-Rettung machen, kennen das natürlich. Das ist nicht schön. Für die Ricke auch nicht.
Und vor allem, wer schon mal so ein Kids bei der Kids-Rettung in der Hand hatte, was fiebt, das ist auch brutal laut, ne?
Da ist schon Power hinter.
Ja. Jetzt habe ich noch einen weiteren Trick, den ich zum Besten geben würde. Wenn das alles nicht hilft, dann gibt es manchmal diese Tage, und das ist vor allem im Waldrevier von Nutzen, da gibt es noch einen weiteren Reiz, mit dem du den Bock sozusagen als kleine Geheimwaffe locken kannst. Wer von euch beiden vermutet, was das sein könnte?
Gibt's einige Sachen.
Einige? Ich kenne nur noch eine.
Ach so. Du willst mit den Hufen scharren, ne?
Ganz genau, ja.
Feste knacken und sowas, ja.
Es hilft tatsächlich, und da muss man auch sich gar nicht unbedingt zurückhalten, sondern man kann wirklich um seinen Platz richtig, wie so ein Reh, was plätzt, kann man richtig Vollgas geben, im trockenen Buchenlaub auch mal auf die Äste drauf treten. Denn wenn der Bock natürlich die Ricke so richtig bedrängt und die den Sprengfieb von sich gibt, dann ist das nochmal so ein zusätzlicher akustischer Reiz, der so den territorialen Bock eben unter Druck setzen kann, dass er sagt, boah, ey, das mache ich nicht länger mit.
Das reizt. Also man kann halt theoretisch auch noch versuchen, mal zu schrecken. Das wird bestimmt auch, keine Ahnung, alle paar Male irgendwie funktionieren, aber ist eigentlich nicht nötig.
Wie man mit Schrecken Rehböcke anlockt, das hat ja der Gerold im Mai auf Hand on Demand gezeigt.
Hat er sehr gut gezeigt, ja. In der Tat.
Ich überlege gerade, Jens, was war denn, ich weiß nicht, dein oder unser krassestes Blattjagderlebnis?
Oh, das ist eine gute Frage. Tatsächlich kommt mir gerade in den Kopf, als wir in Polen waren, und da habe ich seit x Jahren nochmal einen richtig alten Sechser geschossen, und da kamen zwei Böcke gleichzeitig, glaube ich, auf 1 oder 2 Meter auf einmal hinter uns zugelaufen, haben dann Wind bekommen, und dann habe ich einen schwachen, aber sehr, sehr alten, so einen 10-jährigen Sechser erlegt. Also das ist mir jetzt als erstes eingefallen. Und da warst du ja natürlich auch dabei.
Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern.
Ah doch, wenn ich dir den Bock zeige, würdest du dich dran erinnern.
Ja, dann bestimmt.
Ja.
Ja, es gibt schon, das sind immer schöne Erlebnisse auf Blattjagd. Aber ich finde, es gibt so unterschiedliche Arten noch so ein bisschen. Also es gibt so richtig diese gepflegte Blattjagd, also wo man sich schön vorbereitet, man hat sich schon so ein paar Stellen ausgeguckt, dann geht man da so ganz entspannt hin, fängt mit leisen Tönen an und macht das so richtig so ein bisschen so royal-mäßig irgendwie, also so richtig gepflegt einfach. Und dann gibt's halt so ein bisschen diese Hau-drauf-Blattjagd, wie das dann auch meistens im Ausland ist, wo du wirklich eine Stelle nach der anderen gnadenlos abfährst und blattest und blattest und blattest und dir irgendwann wirklich der Mund wehtut, weil du nicht mehr kannst.
Ich kann auf jeden Fall empfehlen, es nicht allein zu machen, sondern man schnappt sich einfach einen guten Jagdkumpel, einen guten Jagdfreund, wie bei euch, als Brüder rausgehen. Das ist einfach jetzt die ideale Gelegenheit, um gemeinsam Jagd zu frönen. Da habt ihr auch eigentlich so meine schönsten Erinnerungen. Das sind immer Erlebnisse, wo man irgendwie zu zweit ist und irgendwas ganz Verrücktes erlebt so.
Ja, sehe ich genauso. Also ich gehe sowieso mittlerweile fast lieber zu zweit jagen als alleine, weil man kann die Erlebnisse schön zusammen teilen. Und bei der Blattjagd, ähnlich wie bei der Drückjagd, ist es halt ganz wichtig, du hast zwei Augen mehr. Und wie du schon am Anfang sagtest, der Bock kann auch von hinten kommen. Und ja, man hat auf jeden Fall mehr Jagderfolg, wenn man zu zweit ist normalerweise. Wenn die Leute sich wissen zu benehmen, dass man sich nicht viel da bewegt und rumhampelt und rumschreit, wenn auf ihr einmal ein Bock steht, ne?
Ja, und vor allem, was für mich eben auch der Reiz an der Blattjagd ist, das ist dieses Kurzweilige, ne? Du hast halt nicht einen 5 Stunden Daueransitz bei minus 10 Grad, sondern du gehst halt von Platz zu Platz. Es ist sehr aktiv. Das Reh kommt zu dir, es kommt sehr nah. Es ist dieses aktive Überlisten. Das ist schon ein anderes Jagen, was ein ganz anderes Level von auch persönlichem, ja, Erfüllungen mit sich bringt, sage ich mal. Ne? Also.
Was aber natürlich auch wichtig ist bei der Blattjagd, ist nicht nur das Datum, sondern eben auch die Tageszeit, wann man losgeht. Und klar, morgens und abends funktioniert das natürlich gut. Aber Jens, wir gehen ja immer noch zu einer ganz bestimmten Zeit meistens raus zum Blatt.
Meine Erfahrung ist, dass die beste Zeit zwischen 10 Uhr morgens bis ja so 1, 2, 3 Uhr ist. Also eher so bis 1, 2 Uhr. So, das ist für mich die beste Zeit zum Blatten. Da habe ich am meisten Erfolg. Morgens und abends gehe ich meistens gar nicht blatten, weil ich dann auf dem Hirschstand sitze. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut.
Ja, würde ich auch zustimmen. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Wetter an, weil wenn es so richtig
ja, klar.
Trockenheit und übelst warm ist am Tag, dann brauchst du dich auch nicht um 12 Uhr auf eine freie Plane stellen.
Das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Also es kommt, ich dachte, du meinst mit Wetter, ob es geregnet hat oder so. Weil also wenn es zwischen 10 und 1 Uhr natürlich extremst gewittert und regnet, braucht man da nicht rauszugehen. Aber wenn das dann das Gewitter aufhört, dann kann man auch um 2, 3 Uhr blatten.
Ja,
aber
gut, keine Frage.
Also ja. Bei uns ist es so, im Wald, vor allem an dunklen Stellen, wenn es 30 Grad ist, da springt auch der Bock um 12 Uhr Mittag.
Ja, genau. Und da ist der feine Unterschied, was ich eben meinte, ist, wenn du halt wirklich mitten auf der Plane stehst und da knallt es so richtig brutal drauf an so einem Hitzetag mit, weiß nicht, 35 Grad, da holst du den Bock nicht hin, aber dann gehst du genau daneben an in den Wald rein und da kriegst du ihn dann mitunter.
Ja.
Eine andere Sache, wo man natürlich auch drauf achten sollte, das habe ich auch schon in vielen Blattjagdfilmen gesehen, wo es deswegen dann schiefgelaufen ist, wenn die Leute dann irgendwie vergessen haben, ihre Vergrößerung vom Zielfernrohr mal runterzustellen. Ne? Also auf der Blattjagd sollte man das schon dann maximal irgendwie so auf 2-3-fach gestellt haben, weil wenn der Bock dann auf einmal neben einem steht und man fummelt dann noch mit 12-fach rum, dann hat man natürlich ein Problem. Ja. Ne? Das ist nichts.
Ja, und auf jeden Fall variables Glas, ne? Also, wie du gerade sagtest.
Also mit einem festen 8-fachen Glas
schwierig.
Ja, da brauchst du da eigentlich nicht losgehen.
Na gut, da kannst du dich zumindest noch an die weitläufige Grenze setzen und dem Klausenblatter so richtig schön reinknallen, dass der Bock aus dem Nachbarrevier auf 500 Meter rüberkommt und dann, um ihn auf 250 Meter weitgerecht zu erlegen.
Ja, und apropos Distanz, Zielstock ist natürlich auch so eine Sache, ne? Also auf der Blattjagd würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem, wie heißen sie, Vierbein?
Raptor.
Oder wie nennt man
der
so?
Raptor.
Der Raptor ist der Tod der Blattjagd.
Ja, doch, als wenn du den als Dreibein nimmst, kannst du den schon brauchen auf der Blattjagd.
Ja, aber nicht in seiner ursprünglichen Form. Nee. Das hatten wir ja vorletztes Jahr in Polen. Das war ja der absolute Horror, einfach nur. Ich habe dieses Ding verflucht. Einer ist uns durchgebrochen, weil ich so aggressiv dann wurde mit dem Ding. Das ging gar nicht, ey, wirklich. Also da finde ich wirklich gut, einfach diesen, wie heißen die, diese drei Beine, wo du oben halt komplett drehen kannst in alle Richtungen. So. Das ist echt das Angenehmste.
Seid ihr denn jetzt zur Blattzeit irgendwo unterwegs? Oder einfach nur in der Eifel?
Klar, wir sind in der Eifel. Logischerweise die ersten Augusttage, so bis zum 9., 10. August sind wir dann da unterwegs. Und dann geht's für uns am 11., 12. August geht's wieder nach Schweden, nach Trolle-Ljungby, auf die großen Böcke.
Ach ja, was ihr ja berichtet im letzten Podcast, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Wir haben jetzt ja erstmal nur die kleinen oder die, ich sag jetzt mal, Selektionsböcke für schwedische Verhältnisse erlegt. Und ja, jetzt geht's auf die Goldmedaillenböcke, ne?
Also, da bin ich mal gespannt, was ihr da zaubern werdet. Du hast mir ja versucht, das sehr schmackhaft zu machen. Aber aus zeitlichen Gründen läuft das für mich dieses Jahr leider nicht. Aber ich glaube, Schweden hat schon einiges auf dem Kasten, um das Jägerherz zu beglücken.
Ja, das wird auf jeden Fall was Besonderes, da an der Küste die Böcke am Meer anzublatten. Ich glaube, das könnte tolle Bilder und tolle Erfahrungen geben.
Ja, weil das haben wir auch noch nicht gemacht, Tim, am Meer blatten.
Nee.
Das könnte schon sehr gut werden.
Und die Böcke sind teilweise auch schon bestätigt. Also der Paul Eric hat da einige Wildkameras rausgebracht und hat uns wirklich da unglaubliche Bilder geschickt. Also da ist auch nochmal ein so ein Mörderbock, der wirklich nur Spieße hat, der aber ja um die 600 Gramm sehr wahrscheinlich hat. Das ist schon echt Wahnsinn. Und so Sechser und oder einseitige Gabler noch und nöcher. Ne? Also ich glaube, da wirst du nochmal anders nervös, wenn der dann in der Blattzeit auf dich zugesprungen kommt.
Ich persönlich habe keine Fragen offen, was das Thema angeht. Wer jetzt noch irgendwelche Fragen hat, die unter den Fingernägeln brennen, Jens kann man buchen für einen riesigen Tagessatz. Nein, Quatsch.
Das fand ich ja immer noch auch Wahnsinn. Nach der Kids-Fieb-Weltmeisterschaft immer, die wir ja auf der Jagd getunt haben, sind ja auch dann alle erstmal wieder im Blattjagdfieber. Und ich weiß nicht, ich glaube, der vorletzte Gewinner, also der erste Gewinner, der geht ja dann wirklich oder muss dann immer mit seinem Vater mitgehen und dem die Böcke anblatten, ne, weil er selber nicht hinbekommt. Und ja, da waren dieses Jahr auch wieder einige dabei, die man sich dann hier und da mal als Blattjagdbegleitung wünschen würde. Ne?
Ja, ist so. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein großes Fazit unseres Podcasts. Der richtige Ton ist gar nicht mal so der wichtigste, sondern entscheidend ist der Zeitpunkt. Und um den herauszufinden, muss man eben einfach rausgehen und es drauf anlegen.
Mutig sein.
Mutig sein, genau. Mutig. Das ist wirklich, man darf nicht zu schüchtern in den Blattereien stoßen, sondern einfach sich was trauen.
Ja, einfach mal machen.
Machen.
Mit dir Vögel.
Ja.
Herrlich. Ruven, sollen wir uns mal um die Top 3 Filme des Monats kümmern?
Oh du, das können wir gerne machen.
Dann los.
Die Top 3 Filme des Monats.
Haben wir denn schon einen Blattjachtfilm dabei?
Ja. Haben wir.
Ja.
Ja.
Ja. Das wäre aber mein Platz 2, da würde ich gar nicht mit anfangen.
Dein Platz 2 wäre das. Okay, soll ich mal mit dem dritten Platz anfangen, oder?
Das wäre so chronologisch irgendwie sinnvoll.
Ja.
Dann leg mal los.
Dann würde ich sagen, den dritten Platz, den schenken wir dem guten Stu aus Österreich von Wildfilm Austria, denn der ist dieses Jahr in einem neuen Revier. Er ist sozusagen, ja, er ist ja kein Jungiger, aber er ist in der Situation, die auch viele Jungiger haben. Er findet ein neues Revier, muss das erkunden. Aller Anfang ist schwer, das ist sein Filmtitel und da nimmt er uns mit auf seine Reise.
Und auch ich habe die Situation, dass ich jetzt nun neu bei einem Revier dazugestoßen bin und befinde mich soeben auch in der Situation, neu in einem Revier zu sein und möchte ein paar Einblicke zeigen, wie man sich in einem neuen Revier verhält, was zu tun ist und an wen man sich wenden könnte, was seine Chancen sind, um ganz einfach positiv zum Jahresauftakt im neuen Revier beisteuern und beihelfen zu können.
Ja, und das ist ganz interessant. Er macht halt eben genau die Sachen, die man tut, wenn man in ein neues Revier kommt als Pächter. Gucken, wo könnte ich Wildkameras aufhängen, die Reviereinrichtungen checken, teilweise Maßnahmen treffen, um Wildschaden zu vermeiden. Also so genau die typischen Sachen, die man in einem neuen Revier macht. Und auch die ersten Ansätze sind dann ja auch super spannend, weil man weiß ja noch gar nicht, was lebt hier überhaupt alles. Also klar, man weiß schon vorher, gut, es gibt vielleicht Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, was auch immer. Aber man will sich ja dann auch erstmal selber davon überzeugen, ob das so tatsächlich auch stimmt, was der Verpächter einem dann so erzählt hat. Ja, ich finde, es ist ein super Auftakt in diese Filmreihe. Und bin gespannt, wie es weitergeht und wie er sich in dem Revier zurechtfindet. Ist ja manchmal auch eine Wundertüte, ne? Manchmal geht es ja auch nicht gut.
Platz 2?
Platz 2, unerwartet. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich wusste überhaupt nicht, dass da was kommt. Aber unser lieber Leon von Hunterfieber war unterwegs mit der ganzen Family und mit noch einem Freund. Also sein Vater war dabei, sein Bruder Charlie war dabei. Der spricht auch das Voice-Over in diesem Film, macht er, finde ich, sehr gut. Und die vier waren letztes Jahr in Polen bei TTA Jagdreisen. Wer kennt sie nicht mittlerweile, glaube ich. Ja, neben Jagdbüro Kahle wahrscheinlich so, das ist die berühmteste Jagdreiseagentur, zumindest was Polenreisen angeht. Und hat zwei Teile rausgehauen.
Erster Ausgang, Baby.
Es geht los.
Teilweise Strecke.
Der ist jung.
Warte, Papa, bis er bereit steht.
Traumblattjagdreise 3, Teil 1 und 2, online auf Hand und Demand. Und man muss sagen, die machen das richtig gut. Also vor allen Dingen schießen die auch richtig gut. Ich verstehe es nicht so ganz, weil sie sind ja in der Blattzeit da und schießen viele Böcke auf irgendwie 170, 200 Meter. Ich hab's gar nicht, also ich muss Leon mal fragen. Ich verstehe nicht genau, warum sie die so weit geschossen haben. Weil irgendwie hat man auch den Eindruck, die sind schon gesprungen, aber sie haben es teilweise einfach gar nicht versucht. Wenn der Bock so auf 150 Meter stand, haben die gesagt, ja gut, da steht er ja, dann schießen wir
ihn jetzt. Vielleicht verstehen sie es auch selber nicht.
Kann man natürlich auch so machen. Aber ich finde trotzdem ein guter Film. Jens, hast du ihn schon gesehen?
Ich habe ihn schon gesehen und habe mich tatsächlich auch sehr gefreut, nochmal den Leon vor der Kamera zu sehen. Also war richtig unterhaltsam.
Und war diesmal auch alles so unaufgeregt, ne? Also man hat das Gefühl gehabt, die waren alle total entspannt auf dieser Reise.
Ja, das war ein gutes Feeling.
Und auch wirklich gute Böcke, das muss man auch dazu sagen.
Oh ja.
Mhm. Kommen wir zu Platz 1. Wer ist es?
Platz 1. Und das ist ein Film, muss ich sagen, da hat mich die Qualität echt wirklich umgehauen. Und das ist der neue Film von Feld und Jagd. Das ist diesmal gedreht bei Nikolaus und die sind also in der Lüneburger Heide bei ihm, glaube ich, und haben echt doch einen ausgeprägten Schwarzwildbestand dieses Jahr.
Ja, der 40. Ansitz. 40. Ansitz. Ja,
lieber.
Waldmannsseil. Um der ganzen Sache habhaft zu werden, ja, werden die ein bisschen kreativ und legen sich Schneisen an und versuchen eben dort im Raps die Sauen zu jagen bei Tageslicht. Ist echt richtig spannend, denn offensichtlich gelingt das auch. Aber Filmqualität hat mich sehr überzeugt. Also auch gerade die Tonqualität bei den beiden, die ist deutlich in die Höhe geschossen. Und das war ein richtiger Genuss. Hat mich sehr, sehr gefreut, das zu sehen. Also ganz toller Film.
Und man darf auch nicht vergessen, der Nikolaus ist ja noch blutjung. Ne? Der ist ja 21 oder ja, ich glaube 21.
Du meinst, es ist wie beim Fußball, das ist unser neues Talent für die Zukunft.
Ja, also
auf jeden Fall.
Man muss ja echt sagen, der hat ja wirklich unfassbar Plan von Jagen in diesem jungen Alter. Das ist schon heftig.
Ja, Lukas und Nikolaus sind beides zum einen extrem passioniert und auch sehr engagiert, was das Film angeht. Also die haben auch richtig Bock darauf und nutzen da ihre guten Möglichkeiten auch entsprechend aus und entwickeln sich da gerade rasant weiter. Also was du siehst von Jahr zu Jahr, es ist eine extrem gute Steigerung drin und macht mir eine Riesenfreude, das so mit zu beobachten.
Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass jetzt der Film, ich habe es mir schon gedacht, dass der auf Platz 1 ist, das ist meiner Meinung nach der beste Film von dem bis jetzt. Also mir hat der richtig gut gefallen.
Hat auch oben ein Sternchen, best bewertet. Ja, Ruven, das waren sie dann wieder, die Top 3 Filme des Monats. Aber es war ja noch ein bisschen was los im letzten Monat. Leider Gottes ist es passiert. Das neue Landesjagdgesetz für Rheinland-Pfalz ist in Kraft getreten. Trotz aller Bemühungen konnten wir es nicht vollständig verhindern. Aber man muss jetzt immer noch dazu sagen, es ist noch nicht aller Tage Abend, denn nächstes Jahr stehen Landtagswahlen an. Und da könnte sich dann noch mal einiges zugunsten der Jägerschaft ändern, wenn man das so politisch beobachtet, wem man da jetzt Chancen zutrauen würde, könnte sich das noch zum Guten wenden. Also es ist trotzdem noch nicht alles verloren.
Ja, da sagst du was. Und es gibt ja auch noch eine weitere Jobs-Botschaft. Wir haben ja unseren letzten Podcast, ich glaube, am Freitag, den 13. aufgezeichnet. Und genau an dem Tag, Podcast beendet, hochgeladen, zack, ASP in NRW. Das war auch echt eine tolle Geschichte. Also da bin ich doch froh, dass wir jetzt heute mal einen Podcast haben, der ein bisschen schöner ist. Nicht so schwere Themen, sondern...
Ja, kommt jetzt natürlich zu einer... Ja, zum schlechten Zeitpunkt, aber es kommt immer zum schlechten Zeitpunkt, wenn die ASP da ist, ja, ist natürlich...
Da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt.
Blöd. Aber ich war auch noch wo unterwegs, wo auch ja viel Politik anwesend war. Und zwar der Bundesjägertag in Bonn. Da habe ich mich sehr gefreut über die Einladung vom Deutschen Jagdverband, da Teil von einer Podiumsdiskussion zu sein. Und das war ganz witzig, weil die wurde moderiert von jemandem, der mit Jagd eigentlich so gar nicht viel zu tun hat, dessen Stimme man aber kennt. Zumindest die unter uns, die ab und zu Fußball schauen. Und zwar hat die Moderation vom Bundesjägertag gemacht der Thomas Wagner, Sky-Moderator. Die Stimme wird jeder sofort erkennen wahrscheinlich. Und das war während dieser Podiumsdiskussion halt wirklich witzig. Wenn der einem Fragen gestellt hat, hatte man eher so das Gefühl, man hat jetzt gerade irgendwie ein Spiel gemacht als Fußballer und er fragt einen, woran hatte denn ihr Legen irgendwie? Und das war irgendwie eine witzige Kombination, weil einfach sehr unerwartet. Aber ja, wir haben eine halbe Stunde da eine Podiumsdiskussion gehabt, haben darüber gesprochen, wie sich die Jagd in den sozialen Netzwerken unter anderem entwickelt hat. Wir sind da wirklich auf viele Punkte gekommen. Es war zusammen mit der Lucy vom Landesjagdverband NRW, man kennt sie, und noch mit der Alina. Die war auch dabei, auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Und ja, wir haben da eine halbe Stunde über alles Mögliche gesprochen. Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass es zwischendurch auch mal einen Szenenapplaus gab. Für mich. Ich klopfe mir selber auf die Schulter. Nee, also weil es mich einfach sehr gewundert hat. Also es wäre ja vor Jahren, Ruven, du weißt es, wäre es undenkbar gewesen, dass Influencer, Blogger oder Filmemacher bei einem Bundesjägertag auf der Bühne stehen oder sitzen und einen Applaus bekommen. Also das war ja schon eine schwierige Zeit, sehr anfangs zumindest. Und da muss man sagen, das hat sich wirklich gedreht. Also zum einen natürlich, weil uns der Deutsche Jagdverband selbst eingeladen hat, da zu sein, weil wir seit vielen Jahren jetzt ja auch oder seit einigen Jahren zumindest gut miteinander arbeiten, Kampagnen unterstützen, uns gegenseitig helfen, zusammen Filme, Videos, Clips machen auf Social Media und so weiter. Da hat sich einfach super viel getan. Und der Grund, warum ich Applaus bekommen habe, war, das hätten die meisten wahrscheinlich nicht erwartet, dass das ein Influencer sagt oder junger oder jüngerer Jäger sagt. Also ich finde mich ja gar nicht mehr so jung mit 35. Aber ich habe gesagt, dass ich es wichtig finde, dass wir, was das Thema Technik angeht, also ne, so Nachtzielgeräte, Wärmebildvorsatz und so weiter, dass wir da die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu weit ausdehnen, weil eben sonst Schindluder damit betrieben wird und diese Geräte in Händen mancher Leute eben nicht den Zweck erfüllen, dem sie eigentlich zugedacht sind. Ich habe dann gesagt, ich finde, es gibt nur eine Berechtigung, mit Wärmebildvorsatz oder Nachtzieltechnik zu jagen, und das ist auf Schadflächen im Feld, wenn Sauen Schaden machen. Man könnte das vielleicht noch hier und da ausweiten auf die Jagd auf invasive Arten irgendwie in Felden, weiß ich nicht,
Raubwild,
Waschbären oder ähnliches. Ich finde, bei Füchsen muss das jetzt auch nicht sein, aber wie gesagt, auf invasive Arten, die einfach nicht hier hingehören, da kann man das auch noch machen. Es soll aber bitte nicht angefangen werden, mit dieser Technik beispielsweise im Wald auf Schalenwild zu jagen. Und da waren die Damen und Herren dann doch recht begeistert von dieser Aussage und haben applaudiert.
Ja, zu Recht, ne? Also das ist für mich die Legitimation, das ist für mich die Bankrotterklärung der jagdlichen Fähigkeiten, wenn man im Wald anfangen muss, nachts das wiedergäuende Schalenwild zu erlegen.
Oder Jens, was meinst du?
Ja, also ich bin da ganz deiner Meinung, Tim, und ich war auch sehr begeistert von der Podiumsdiskussion. Das habt ihr drei wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ach, hast du das angeschaut sogar? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Ja klar, ich muss ja gucken, was du für ein Blödsinn erzählst. Und da hast du dich mit Blödsinn mal ein bisschen zurückgehalten. Das war schon sehr schön.
Ja, war ja offizieller Anlass, ne? Da musste ich mich ja mal benehmen. Nicht wie hier im Podcast, wo ich einfach sagen kann, was ich will die ganze Zeit.
Genau, und das ist dir gut gelungen, muss ich wirklich sagen.
Danke, das freut mich zu hören, Jens. Hervorragend. Aber es haben alle wirklich gut gemacht. Also Lucy auch, Alina auch. Das war wirklich eine runde Sache insgesamt. Und allgemein war der Bundesjägertag auch, glaube ich, ein großer Erfolg. Da gab es ja auch Statements vom Bundeskanzler Friedrich Merz und anderen Politikern. Also das war schon irgendwie eine wichtige Veranstaltung, hatte ich das Gefühl. Das war mein erster Bundesjägertag. Und am Freitag haben die Jäger es ja sogar geschafft, den Kölner Dom voll zu machen. Ne? Also da wurde ja so eine Hubertusmesse abgehalten und der Dom war wirklich rappelvoll. Und das fand ich schon wahnsinnig.
Ja, also ich glaube, Bundesjägertag, das ist natürlich so eine Sache, das reizt jetzt eigentlich die allerwenigsten Jäger, den zu besuchen. Aber wenn man dann tatsächlich mal da ist, dann ist es doch interessanter eigentlich, als man sich das vorstellt. Also ich war ja auch schon, glaube ich, auf ein oder zweimal vor Ort und ist eine Veranstaltung, wo man dann doch auch ein bisschen mehr über die Verbandsarbeit erfährt. Da tut sich schon mehr, als man glaubt.
Ja, es ist, also da sind ja nicht nur die Präsidenten und Präsidentinnen der einzelnen Bundesländer, sondern auch die Justiziare und irgendwie Leute für die Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Also man kommt einfach mit sehr, sehr vielen Leuten ins Gespräch. Man erfährt nochmal wirklich viele Sachen. Es sind wirklich sehr, sehr nette Menschen dabei und abends war dann noch eine schöne Abendveranstaltung und feuchtfröhlich, alle hatten gute Laune. Also es war wirklich rundum eine tolle Veranstaltung. Würde ich nochmal hingehen.
10 von 10. 12 von 10.
12 von 10 für den Deutschen Yachtverband. Wirklich. Also hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Muss ich echt sagen.
Ja, schön. Was gibt es denn sonst noch Neues? Haben wir noch ein Gewinnspiel irgendwas im Hunting Club oder so?
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Ja, im HOD Club gibt's nach wie vor ein Gewinnspiel von RWS noch bis zum 15. Juli. Da könnt ihr 2x4 Packungen eines bleifreien RWS-Geschosses nach Wahl gewinnen, und zwar in der 30er Kaliber Größe. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen.
Was nehmen wir denn? RWS Hit, Evolution Green, Driven Hunt?
Ja, also jetzt gerade ist die Driven Hunt vielleicht noch nicht so angesagt, ne? Aber ja, die RWS Hit bleifrei als Deformationsgeschoss. Kann man sich schon mal aussuchen. Also ich lese hier zumindest dabei, dass es, kannst du vielleicht mal klären. Also hier steht, der kompakte Restkörper mit 99% Restgewicht sorgt für hohe Tiefenwirkung und einen sicheren Ausschuss, selbst bei Knochentreffern. Was bedeutet das jetzt mit 99% Restgewicht rufen?
Das bedeutet, dass diese orangene Plastikspitze oben, dass die irgendwo verbleibt, wo auch immer, und der Rest geht durch.
Okay, ja. Der Rest geht durch.
Das bedeutet auf jeden Fall, dass es ein Deformationsgeschoss ist. Und das würde ich persönlich wählen, weil ich halte nichts von meine eigene Meinung, nichts von Zerlegungsgeschossen oder Expansionsgeschossen. Ich bin ein Freund von massestabilen Deformationsgeschossen.
Wie würdest du das sagen, Jens? Wovon sind wir Freunde?
Wir sind Freunde von Zerlegungsgeschossen.
Ja, und dafür kann man dann nämlich die RWS Evolution Green nehmen. Das ist nämlich ein Teilzerlegungsgeschoss.
Mit der habe ich am Anfang meiner jagdlichen Karriere ein paar Stück wild erlegt und die hat auf jeden Fall eine sehr beachtliche Augenblickswirkung, kann man sagen. Bumm, um.
Ja, das sind auf jeden Fall zum Beispiel zwei bleifreie Geschosse von RWS, die ihr euch im 30er Kaliber aussuchen könntet, falls ihr das Gewinnspiel gewinnt. Es sind ja zwei, die gewinnen könnt, ne? Zweimal vier Packungen. Ist schon ein bisschen was.
Ja, und Sommer ist ja auch Festivalzeit, Tim. Da steht auch noch was an demnächst.
Das alljährliche Gear-Tester-Festival ist ja jetzt schon Tradition. Hat jetzt schon zweimal stattgefunden. Jetzt zum dritten Mal. Gibt auch einige Veränderungen da. Früher war der Campingplatz ja so ein bisschen weiter weg vom Festivalgelände. Jetzt ist der direkt dran. Also wir brauchen keinen Shuttlebus mehr. Wir können jetzt einfach rübergehen. Man muss nicht mehr warten. Man kann direkt rüber, links, rechts vom Camp zum Festivalgelände und wieder zurück. Es wird, glaube ich, wieder ein Schwimmbad geben. Es sind super viele Marken, Partner etc. da und einige Hand-on-Demand-Publisher natürlich auch. Unter anderem ich.
Ich schaffe leider nicht terminlich, aber trotzdem, ich kann es empfehlen, die Partynacht macht richtig Spaß.
Ja, das auf jeden Fall. Jens, du bist mit dabei, ne?
Das muss ich noch schauen.
Das musst du noch schauen, das gibt's ja nicht.
Ja, ich weiß es noch nicht genau.
Ich habe uns extra die Hütte reserviert.
Ach so.
Ja.
Das ist natürlich ein Argument.
Habt ihr euch eine Jagdhütte bauen lassen, oder?
Ja, es gibt jetzt dieses Jahr gibt es so kleine Holzhütten, die man sich buchen kann auf dem Gear-Tester Festival. Es gibt kleine für zwei Personen und größere für bis zu vier Personen. Und ich konnte eine von diesen Hütten ergattern, weil ich auch gesagt habe zu den Gear-Tester-Leuten, Leute, also ich bin jetzt 35, ja, etwa 36, der Rücken, ich sag diese Zeltnummer, das geht nicht mehr. Ich brauche ein vernünftiges Bett. Und da haben die sich erbarmt und haben gesagt, ja gut, Tim, dann reservieren wir dir eine
Hütte. Hast ja nochmal Glück gehabt.
Es gibt jetzt die HOD-Hütte mit vier Schlafplätzen. Ich bin mal gespannt, wer noch alles mit dabei ist.
Ja, berichtet auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Das ist ja auch meistens immer ein Anlass oder ein Event für sehr viel Gossip.
Und da kann ich besonders empfehlen, wenn man sich jetzt noch ein Festivalticket buchen will, also das Gear-Tester-Festival ist ja vom 22. bis zum 24. August, kann man jetzt mit dem Code HOD-GearTester auf der Seite des Gear-Tester-Festivals, das ist festival.geartester.de/tickets, kriegt man Rabatt, wenn man diesen Code eingibt. Also Code HOD-GearTester und da kommt ihr ein bisschen günstiger an Tickets. Ich freue mich drauf. Also jetzt, also so langsam komme ich auch richtig so in Sommerlaune.
Jetzt geht ja auch das Jagdjahr so richtig los.
Ja, man kann die ganze Zeit wieder Hirsche beobachten. Es ist so herrlich. Und wir haben gut Hirsche da rufen dieses Jahr. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir dieses Jahr möglicherweise auch zwei Einser schießen können.
Ja, ich nehme einen, ne? Kein Problem. Wir sehen uns dann am Vorbus.
Schieß du dich erstmal hoch mit einem vernünftigen Bock.
Kleiner Anfang mit einem Knopfbock, den es vor euch nicht gibt.
Bei uns kriegt keiner Einser frei, der noch keinen Goldmedaillenbock geschossen hat.
Das ist die goldene Regel.
Ja, die goldene Regel, genau. Was gibt's denn bei dir noch so rufen?
Ich hätte zum Abschluss noch eine Geschichte, die doch, also zum Schmunzeln auf jeden Fall, aber sie ist auch ein bisschen schlimm. Sie ist auch ein bisschen schlimm. Ich hatte einen Feuerwehreinsatz zu Hause.
Was?
Ja.
Das Klo wieder verstopft.
Viel schlimmer, viel schlimmer.
Oh, noch schlimmer.
Ich erzähle es von Anfang an, es war der Fronleichnam-Tag, ist in manchen Bundesländern ein Feiertag und so auch für meine bessere Hälfte, für meine liebe Freundin Lina, die wollte ausschlafen an dem Tag. So, und ich bin früh aufgestanden, wie immer, hab mich so ein bisschen um den Haushalt gekümmert, ne, was man so macht, und Spülmaschine war kaputt, dann musste ich da per Hand spülen und dann klingelt's noch, dann kam Post erstmal, Postbote, Pakete angenommen. Dann kam noch einer, der hat so ein Fenster ausgemessen, das kaputt gegangen ist, ja, der übliche langweilige Kram im Alltag. Und dann sitze ich da so und spüle so vor mich hin, weil der Berg hat sich da schon aufgebaut und ja, dann merke ich so, es riecht komisch so, ne? Schnüffel ich so und dann klingelt so das Telefon ausgerechnet, dann gehe ich da dran und dann höre ich schon oben, so es poltert so über uns, also die Lina wurde wach.
Okay.
Und dann ist so ein ganz komischer Geruch, dachte aber erst, es kommt von der Spülmaschine und dann gehe ich hoch, weil Lina wird wach und ich merke so, boah, das wird immer krasser. So, es roch nach faulen Eiern. So, Tim,
oh.
Was bedeutet das?
Es roch nach faulen Eiern. Ja, das hört sich ein bisschen nach Rohrbruch an, ne?
Ja, könnte auch sein, aber ich dachte im ersten Moment an Gas. Denn ich habe früher am Rhein bin ich aufgewachsen und da hatte ich das auch schon mal da im Keller, da roch so ein bisschen nach Gas, so ein bisschen schwefelig so. Und es war auch tatsächlich ein Leck in der Gasleitung und ich habe sofort diesen Flashback gehabt. Es ist der gleiche Geruch, ich so Mist. Und also ich komme nach oben, es wird immer doller. Ich so, Lina, was ist hier los? Es riecht hier. Riechst du das? Sie so, ja, hast du entfahren lassen? Ich so, nee, jetzt mal wirklich völlig im Ernst, es riecht nach Gas. Die so, ja, ich riech das auch, das ist voll krass so, ne? Und wir haben auch oben, wo der Geruch doller wurde, haben wir auch unsere Gastherme stehen. Und ich so, ja, scheiße, was machen wir jetzt, ne? Ich bin zum Sicherungskasten gelaufen, zack, FI-Schalter raus, hab noch ein Fenster aufgerissen, komm, Lina, wir müssen raus. Jule war am Zittern, ne? Also es war ernst auf jeden Fall, die Lage. Und dann haben wir noch draußen kurz belegt, was machen wir jetzt? Riecht nach Gas. Und Lina ruft ihren Vater an, ja, und dann muss die Feuerwehr rufen, so, ne? Also 112 angerufen, erstmal nicht durchgekommen und dann.
Wie, war besetzt oder was?
Es ging einfach keiner ran. Verrückt. Ja, dann stehst du noch, ich gehe noch so in der Zwischenzeit, gehe nochmal so zur Tür hin und ich riech so, es riecht voll nach fauligen Eiern, ne? Es muss ein richtiges Gasleck sein. Und dann gehen die Sirenen über an und dann hörst du tatütata, die Feuerwehr kommt, wir haben die da reingelotst und die stiegen direkt aus, ne? Gasmaske aufgezogen und der Einsatzleiter kam, der so, ja, was habt ihr gemacht? Ja, auf jeden Fall schon mal FI-Schalter raus war das Richtige. Er geht dann zur Tür, macht auf und sagt auch so, steckt den Kopf so rein. Jo, Gas.
Eindeutig.
Boah, dann wir schon echt, also völlig aufgelöst. Dann gehen die da alle rein mit ihren Messgeräten und wir waren wirklich besorgt. Und es kam ein Feuerwehrauto nach dem anderen, die haben die Straße gesperrt, also richtiger Aufriss.
Was?
Ja, also die nehmen das schon ernst, ne? Wenn du die Nachrichten siehst, wenn so ein Gasleck irgendwo ist und das geht hoch, dann geht das Haus um die, ja, fliegt sie um die Ohren, ne?
Ein Glück, dass ihr beide keine Raucher seid, ne?
Gott sei Dank. Und dann, ja, finden die aber nichts. So, die haben dann oben gemessen an der Gastherme, da finden sie nichts. So, dann sind sie in den Keller rein, weil da der Gasanschluss ist. Da haben sie aber dann auch nichts gefunden. Und dann der Feuerwehrmann, der Einsatzleiter, der guckt mich dann so an. Und ich hatte ja erzählt, ich habe Pakete entgegengenommen. Und am Eingangsbereich habe ich das einfach abgelegt, habe das gar nicht genau beachtet. Und er guckt mich an und sagt, wie lange liegt die Post schon da? Ich so, ja, 20 Minuten vielleicht, ne? Und dann gucke ich auf dieses Paket drauf. Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Es ist,
oh Gott, nein.
Ist richtig unangenehm. Es ist so ein Paket verklebt und dieses Klebeband war beschriftet mit dem Hersteller eines, oder mit der Firma eines Kirschners. Und dann dachte ich so, ja gut, da hat sich Lina wohl Fälle bestellt oder irgendwie. Es ging aber schnell, dachte ich so. Jetzt sind die Fuchsberger aber schnell zurückgekommen, dachte ich so, ne? Aber erklärt auch eigentlich nicht diesen Geruch und dann, aber ich hatte schon geahnt, scheiße, das hängt mit diesem Paket zusammen. Dann haben die das in den Hof gelegt fürs Haus und ich dachte so, es wird jetzt auf jeden Fall, egal was jetzt da drin ist, es wird auf jeden Fall unangenehm. Messer noch ausgepackt und öffne das Paket und wie in dem Moment, wie das dann aufgeht, dieser Karton, es ist ein abartiger Verwesungsgeruch aufgekommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe mich schon gewundert, warum es vorher nicht zu riechen war. Es hat wirklich nicht nach Aas gerochen, sondern es hat nach fauligen Eiern gerochen. Aber durch das Öffnen des Pakets irgendwie, ich weiß nicht, ob das so dicht war, ja, hat es auf jeden Fall entladen. Und Hintergrund der Geschichte ist dann gewesen, dass, ja, Elina ist ja eine sehr engagierte Fuchsjägerin. Ich bin da auch manchmal mit dabei. Und sie hat die immer fleißig abgebalgt im Winter, hat sie auch eingeschickt, alles gut. Aber ein Fuchs hat sie im Kern dahin geschickt. Und da haben sie sich entschieden, haben gesagt, nee, das können wir wohl nicht machen, den schicken wir einfach zurück.
Was?
So, das war in der Hitzewelle bei 30 Grad.
Da haben die einfach. Die haben den kompletten Fuchs zurückgeschickt.
Den kompletten Fuchs zurückgeschickt bei 30 Grad. Und also ungekühlt, keine Styroporbox, nix. Und der, also ich sag dir, ich war auf jeden Fall bedient. Also sagen wir so, ich war im ersten Moment war ich einfach nur froh, ne, dass es kein Gasleck war. Das muss man schon sagen, weil das ist ernst zu nehmen und ich habe richtig Angst gehabt um unser schönes Heim und aber gleichzeitig war es auf jeden Fall auch extrem unangenehm, auch peinlich, ne? Also dass die Feuerwehr rufen.
Wie lustig fanden die Leute von der Feuerwehr das denn?
Ja, die waren wirklich voll entspannt. Also die haben gesagt, wir haben alles richtig gemacht, weil die haben mir selber auch gesagt, das riecht nach Gas, du kriegst ein Paket zugeschickt, du kannst das ja gar nicht wissen. Und das war jetzt nicht auf Bestellung oder so, sondern das war einfach so geschickt bekommen und du kannst ja auch nichts dafür, wenn dir jemand sowas dann schickt, ne? Und was mich auch wirklich so gewundert hat, war eben, dass es nicht nach Verwesung gerochen hat, sondern wirklich nur nach fauligen Eiern, so wie dieses Gas halt riecht, ne?
Und ja, weil sich da natürlich Gase entwickelt haben bei den Temperaturen. Also das waren letztendlich schon Gase, aber halt nicht die, was ihr dachtet.
Ja, ne? Und der Fuchs war in 4 Plastiktüten eingewickelt und trotzdem ist Siff rausgekommen und trotzdem, also als ich den Wald verbuddelt habe, ich kann dir sagen, das war mit das schlimmste Erlebnis, das ich jemals in meinem Leben erfahren musste. So.
So, aber jetzt mal ehrlich, also wie wutentbrannt habt ihr denn bei diesem Kirschner dann angerufen?
Ich habe sofort noch, als die Feuerwehr da war, angerufen, ist nicht rangegangen. Ja, am Ende habe ich dann sein lassen. Also, wenn jetzt eine Rechnung gekommen wäre, hätte ich direkt dahin geschickt.
Ja, da musst du ja nochmal anrufen.
Ja, also jetzt mal ehrlich, also da würde ich aber mal ordentlich Stress machen. Die haben sie doch nicht mehr alle.
Alter Schwede.
Das kannst du doch nicht bringen unter keinen Umständen. Vor allen Dingen ohne mal, also man kann ja sagen so, hey, nee, den machen wir nicht so, sollen wir den euch zurückschicken irgendwie so, ja. Dann aber erstens vernünftig zurückschicken, zweitens das irgendwie ankündigen. Kannst ja nicht einfach irgendwie so tierisches Material da irgendwie durch die Gegend schicken.
Die hatten das wohl irgendwie so 2 Wochen vorher gesagt von wegen, ja, das können wir nicht, den schicken wir zurück. Und dann meinte sie aber zu denen noch, nee, schmeiß den weg dann so, ne? Weil, klar.
Und ja, der arme Postbote
ja auch. Ja. Ja, völlig geisteskrank.
Der war ja wahrscheinlich schon blau angelaufen, ey. Wow.
Und dann haben sie es 2 Wochen später doch geschickt und dann wusste, also gut, Lina hat ja auch geschlafen, die wusste es ja auch nicht und ich wusste überhaupt nicht davon Bescheid und ja, auf jeden Fall unangenehm. Ja, und der war auch nicht mehr dann zu retten. Also das
nee, gut, die Sache war gelaufen. Da hatte man dann auch relativ wenig Lust so.
Mal eine kleine lustige, im Nachhinein lustige Geschichte zum Abrunden. Ich war einfach auch nur froh, dass es nicht in der Zeitung stand. Also ich habe das schon ausgemalt. Fuchslöst Feuerwehreinsatz aus.
Die Jäger wieder, ne? Die sind wieder schuld, natürlich.
Oh Gott, ey.
Oh Mann.
Aber die braucht man nicht.
Nee. Ja gut, Freunde. Jetzt haben wir ja wieder viel erzählt hier. Vor allen Dingen ja über die kommende Blattzeit. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle gut vorbereitet. Unsere Blatt-Koryphäe Jens hat euch ja alles erzählt, was ihr wissen müsst. Von daher kann da jetzt ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Da wünschen wir jetzt natürlich gutes Gelingen und viel weit ins Heil auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank erstmal Jens, dass du dabei warst. Das hat mich auch mal gefreut, dich im Podcast zu haben.
Ja, vielen Dank, dass ich jetzt auch mal dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich wünsche auf jeden Fall allen Jägern und Jägerinnen zur Blattzeit viel Waldmannsheil.
So machen wir das. Und ich würde sagen, zum Abschluss hören wir uns noch ein lustiges Liedchen an.
Das machen wir.
Oder? Man braucht ja eine anständige Strategie.
Ja, Waldmannsheil.